Wir sprechen gerade über die Herausforderung für die Kirchen. Professor Markschies, für die evangelische Kirche, was wären da die 4, 5, 6, 7 Herausforderungen aktuell?
Also ich versuche mal ein paar zu nennen und es entsprechend kurz zu machen. Ich habe immer Schwierigkeiten, da noch zwischen evangelisch und katholisch zu differenzieren und beginne mit der ersten Herausforderung. Wie bekommt man die Vielfalt und Pluralität von kirchlicher Wirklichkeit in der einen Kirche noch zusammen? Früher hätte man ja gesagt, naja, bei den Protestanten ist alles so unterschiedlich, aber die Katholiken, das ist ja nicht mehr. Also heute ist ja auch katholische Kirche überaus differenziert. Alle wesentlichen Positionen, Ehe für alle oder Ehe zwischen Mann und Frau und so weiter und so fort. Also innerhalb der Kirche pluralisiert es sich und das ist wahrscheinlich unumkehrbar. Das ist Neuzeit. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig und da ist Kirche für Gesellschaft auch ganz wichtig, dass sie darauf achtet, dass das nicht in Grüppchen führt. Nicht? Also das liegt zwischen dem, was Sie gesagt hatten. Es gibt ja auch noch die Gruppe derer, die sich selber genug sind zwischen der Gemeinde und dem Einzelnen. Also, dass man darauf aufpasst, dass das Kirche nicht ist. Das ist, glaube ich, die erste große Herausforderung. Die zweite, die ist hier beschrieben worden, dass wir, ich versuche, noch ein bisschen einen anderen Dreh zu geben, dass ich nicht nur wiederhole und bestätige, wir müssen die großen Worte uns zurückerobern. Also Sünde zum Beispiel, nicht nur Mission. Das sind Worte, die häufig entweder unverstanden sind oder in Fachsprache ertränkt sind. Damit es auch ein bisschen kontrovers zugeht, sage ich stichelnd so in Richtung von Herrn Lütz, alles, was Sie über Theologen gesagt haben, könnte man auch über Psychologen, Soziologen, Psychoanalytiker sagen. Also, dass man gelegentlich den Eindruck hat, also auch als jemand, der an der Universität ist, was redet denn der Mensch da eigentlich? Und dann, weiß ich nicht, im Pschirembel nachguckt. Sie wissen, so ein Wörterbuch, wo so grässliche Fotos von grässlichen Krankheiten sind, die man nicht bekommen will. Also die großen Worte sich zurückerobern und sie nicht nur in Form von einer erklärt und danach gibt es eine Aussprache, sondern dass Gemeinde sich diese Worte zurückerobert. Dann, glaube ich, ist die nächste Herausforderung, ich habe mal 6 Jahre in Jena gelebt, ein glaubwürdiges Zeugnis, gemeinsames Zeugnis der Kirchen. Also heute hat der Berliner Erzbischof Koch einen Brief zur Kommunionzulassung von evangelischen Partnern in gemischt konfessionellen Ehen veröffentlicht. Das ist ein hocheindrücklicher Text von ganz großer Sensibilität gezeichnet, weil der auch damit umgeht mit der interessanten Frage, was machen wir eigentlich mit einem katholischen Priester, der damit Schwierigkeiten hat? Also was machen wir mit dem Gewissenskonflikt, weil es eben nicht nur evangelische und katholische Ehepartner gibt, die vor dem Altar stehen, sondern auch noch den Priester, der sich dazu verhalten muss. Also ein gemeinsames, glaubwürdiges Zeugnis, das waren jetzt schon 4 Sachen. Vielleicht lasse ich es dabei einmal bewenden. Also ich glaube, nein, einen 5. Punkt muss man in jedem Fall noch nennen. Da relativ klar ist, dass die klassische finanzielle Ausstattung von deutschen Kirchen so sich nicht fortsetzen wird und wir ein mindestens in der evangelischen Kirche System haben, was so unmittelbar an die Existenz der klassischen deutschen Staatsform vor 1918 gebunden ist. Wir haben eine Landeskirche Anhalt. Wussten Sie noch, dass es verschiedene anhaltische Fürstentümer gab und man dankbar sein muss, dass es nur eine Landeskirche Anhalt gibt, aber dafür mehrere Lippe, weil das lippische Fürst und so weiter und so fort. Also, dass die, Sie haben recht, kein Versinken und Versacken in Strukturdiskussion, aber dass wir viel Fantasie brauchen werden, um die Gestalt der Kirche Jesu Christi, wie sie aus dem Neuen Testament uns aufgegeben ist, und die Lebenswirklichkeit von Kirchen in Deutschland aneinander anzupassen, das ist, glaube ich, auch eine ganz große Herausforderung, aber auch eine spannende. Also damit es nicht so aussieht, als ob ich lamentieren will. Ich finde sozusagen die Aufgabe, sich mal die Frage zu stellen, wie kommen wir eigentlich glaubwürdig von einer Kirchenstruktur weg, die die Landkarte des Deutschen Reiches vor 1918 an manchen Stellen noch wiedergibt, nicht bei der Nordkirche. Aber das ist eine große Herausforderung und damit habe ich 6 genannt und es gibt weitere.
Karl Rahner hat den Blick in die Zukunft geworfen und von ihm ist folgendes Zitat überliefert: Der Fromme der Zukunft, der Christ der Zukunft, wie es dann meist beschrieben wird, wird ein Mystiker sein. Einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Können die Kirchen diese Erfahrung fördern, von der Karl Rahner spricht? Und wenn ja, wie? Dr. Lütz?
Ich habe eben von Night Fever gesprochen, diesem Abend des Lichts, der Musik und des Gebets, den es jetzt in ganz vielen Städten Deutschlands gibt und auch diese Methode sozusagen fürs Dorf, die meine Frau gemacht hat, gibt es jetzt auch in vielen Dörfern schon. Also ich glaube, oder die Taizé-Gebete, von denen Professor Marchis sprach. Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass das Zentrum, eigentlich das Glutzentrum des Glaubens ist. Und dass man dann aus dieser Kraft heraus mit einer gewissen Gelassenheit diese Strukturdebatten führen kann. Aber wenn man die Strukturdebatten im Vordergrund hat und darüber auch immer redet und diskutiert und nachher das Gebet und das Verhältnis zu Gott und zum Nächsten und zu den Menschen am Rande der Gesellschaft nur noch sozusagen störende Nebeneffekte sind, dann stimmt eben was nicht. Und da wieder das Ganze auf die Füße zu stellen, das finde ich wichtig. Und ich glaube, in der evangelischen Kirche, auch in der katholischen Kirche, sind diese geistlichen Aufbrüche etwas sehr Wertvolles, sehr Kostbares. Und darüber muss man auch viel reden. Ich glaube, auch in Akademien zum Beispiel ist es wichtig, dass man über diese Themen redet und dadurch, das sagen wir Psychotherapeuten immer, wenn man über etwas redet, wird es auch eine Wirklichkeit durch die Sprache. Und dann hat es auch eine Präsenz. Wenn ich mit einem Patienten immer über seine Depressionen rede, dann habe ich mit dem Patienten, wie ein amerikanischer Psychotherapeut das mal gesagt hat, eine Depression zustande gebracht. Wenn wir immer die Frage ventilieren, und diese Frage höre ich seit 40, 50 Jahren in Deutschland: Warum nehmen die Christen ab? Und da haben viele katholische Akademien, evangelische Akademien dauernd Tagungen zugemacht. Was ist die Krise der Kirche? Woran liegt die Krise der Kirche? So, immer die Ursachenfrage, die Warum-Frage stellen, die eine wichtige Frage ist, die auch wissenschaftlich wichtig ist. Aber wenn überproportional das Thema ist und nicht das, was Professor Marchis eben gesagt hat, die Perspektive für die Zukunft, was können wir denn tun? Wo läuft schon was gut? Wie können wir mehr von dem machen, was gut läuft? Ich glaube, dass das jedenfalls in die Zukunft führt und dass, wie gesagt, ich glaube schon, der Kern, dieser Glaubenskern ist. Und für mich ist Ökumene, erlebte Ökumene, am stärksten, wenn ich mit evangelischen Christen zusammen bete. Dann ist nicht in der theologischen Debatte, sondern wenn ich bete. Also unsere frömmsten Freunde sind Baptisten. Die Tochter ist die beste Freundin meiner jüngsten Tochter. Und wenn die ein Anliegen haben, wir ein Anliegen haben und die sagen, wir beten für euch oder so, dann ist Papst und Bischöfe und so weiter, das ist alles sowas von nebensächlich, weil das ist das Entscheidende. Ja? Und ich glaube, dass eine Ökumene des vertieften Glaubens eine Ökumene ist, wo dann bestimmte Unterschiede nicht mehr sehr relevant sind nachher.
Kardinal Koch, wie deuten Sie? Ja, bitteschön. Kardinal Koch, wie deuten Sie Karl Rahner heute im Lichte dieses Zitats?
Ich glaube, man muss fragen, was er darunter versteht unter mystisch. Ich glaube, er meint ein Christ, der Gott erfahren hat, der nicht nur über Gott redet, sondern auch Gott wirklich erfährt. Und die Aufgabe der Kirche besteht darin, Menschen dahin zu führen, dass sie eine Gotteserfahrung machen können. Dazu braucht es Kirche, aber sie kann nicht an die Stelle dieser Erfahrung treten. Nicht? Ich denke, dass wie bei einer guten Flasche Wein, das Kostbarste ist der Wein, nicht die Flasche. Ich habe ein schreckliches Erlebnis aus der Studienzeit. Wir haben einen Studenten gehabt, der hat überhaupt keinen Tropfen Wein getrunken, aber alle leeren Weinflaschen gesammelt. Also keine Bücherregale, sondern Weinregale, leere Flaschen. Das war für mich ein Horrorbild von Kirche. Aber die andere Seite, wenn ich Sorge tragen will zum Wein, muss ich auch Sorge tragen zur Flasche. Sonst ist es um den Wein geschehen, nicht? Aber die Prioritätenordnung muss stimmen. Und da denke ich, das Wichtigste, der wichtigste Weg, Menschen zu einer Gotteserfahrung zu führen, ist das, schließe mich an, ist das Gebet. So wie das Schuheflicken das Handwerk des Schusters ist, ist das Handwerk des Christen das Gebet, sagt Martin Luther. Sehr schön. Das ist das Handwerk des Christen. Und wenn wir Menschen nicht befähigen, in diese Beziehung zu Christus, zu Gott hineinkommen, dann betreiben wir Allotria. Nicht? Dann tun wir genau das, was im 1. Korintherbrief steht, wo die Christen sich damals schon mit den Größen der Kirche auseinandergesetzt haben, mit Petrus, Apollos und dann noch mit Christus. Und dann gab es eine Christuspartei, eine Petruspartei und eine Apollospartei. Und manchmal wäre ich in der katholischen Kirche ja froh, wir würden so viel über Gott reden, wie wir über die Päpste und die Bischöfe reden. Nicht? Das ist natürlich auch wichtig, braucht diese Auseinandersetzung. Aber wenn das verloren geht, was das Zentrum des Christentums ist, und ich denke, da wird der Glaube dann einfach. Christlicher Glaube ist das Leben einer persönlichen Beziehung mit Gott. Alles andere folgt daraus. Und ich denke, das ist das, was Karl Rahner wirklich gemeint hat.
Wie deuten Sie, Herr Professor Markschies, dieses Zitat von Rahner, seine Rede von der Mystik?
Ja, also ich muss erst mal sagen, ich habe, also Wissenschaft, darüber haben wir ja heute schon geredet, sollte nicht unverständlich reden, sie sollte aufklären, sie sollte auch differenzieren. Mystik ist leider so ein bisschen zu einem großen Plastikwort geworden. Ich habe im Sommer eine Veranstaltung an der Uni über Mystik gemacht, so viele Leute waren überhaupt noch nie da. Also Mystik ist so ein Begriff, da ist offenbar, viele Leute haben Sehnsucht danach, hat was Geheimnisvolles. Ich glaube, so meinte das aber Karl Rahner gar nicht, sondern er meinte es so, wie es hier beschrieben ist. Und dem, was Kardinal Koch gesagt hat, kann ich nur ganz nachdrücklich zustimmen. Es gibt, eigentlich müsste ja meine Rolle sein, die Universitätstheologie gegen Herrn Lütz zu verteidigen. Jetzt sage ich aber doch mal was Kritisches. Nämlich, es gibt, glaube ich, sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Theologie eine bestimmte Form von Gottes Vergessenheit ist zu scharf, Gottes Scheu. Und die kann man an was Sprachlichem sich deutlich machen. Wir haben Schleiermacher-Jubiläum gefeiert und aus Schleiermachers das von woher meiner schlechthinigen Abhängigkeit ist häufig das wohin geworden. Also der Mensch, der sich irgendwohin ausrichtet und gar nicht weiß. Und dass in der Theologie davon geredet wird, dass Gott das erste Wort hat, das ist, glaube ich, außerordentlich zentral. Und insofern hat der Rahner an der Stelle vollkommen recht. Also eine Theologie, die nur die Abwesenheit Gottes beschreibt, die Schwierigkeiten, die wir mit Gott haben und die nicht deutlich macht, dass der aufgebrochen ist, die Schwierigkeiten zu überwinden. Das darf man ja kurz vor Weihnachten mal sagen. Die erreicht auch niemanden mehr, das denke ich schon. Und man muss schon aufpassen, dass man aus der Dauerreflexionsschleife, es ist wahnsinnig schwierig, über Gott zu reden, die nicht nur eine Dauerreflexionsschleife von Professoren ist, sondern die, glaube ich, auch eine ängstliche Frage und ängstliche Erfahrung von Menschen ist, dass man aus dieser Schleife herauskommt und sagt, zum Beispiel am Weihnachtsfest verantwortet, ja, der hat aber geredet und er redet auch noch heute. Also weil Sie ja vorhin fragten, was ist entscheidend an reformatorischer Theologie? Gott spricht. Das ist eine, also sozusagen so mal ganz schlicht formuliert, das ist eine der reformatorischen, aber dann auch wieder ganz augustinischen Botschaften. Man hat es mit einem lebendigen Wort zu tun, was nochmal in ganz anderer Weise die Sache, über die gesprochen wird, herbeibringt. Abendmahl ist so ein schönes Beispiel. Da wird gesprochen und dann ist Wirklichkeit da. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Sonst ist das kraftlos.
Ich möchte mit Ihnen hier auf dem Podium noch mal etwas eingehender über die Ökumene sprechen. Ein Thema, das die Menschen hier bei uns natürlich sehr beschäftigt. Wie Sie sozusagen den aktuellen Stand der ökumenischen Bemühungen, des Erreichten definieren und wo sozusagen nächste Schritte zu vermuten sind. Wir steuern wieder auf einen ökumenischen Kirchentag zu. Das ist natürlich Anlass, dass viele Menschen fragen und welche Fortschritte deuten sich an oder möglicherweise Rückschritte. Kardinal Koch, die erste Frage an Sie. Ist das ökumenische Glas halb voll oder halb leer? Fangen wir mal so an.
Ich hoffe, es ist drei Viertel voll. Ich glaube schon, wir haben sehr viel getan. Und ich denke auch, dass das Reformationsgedenken einen wesentlichen Schritt vorangebracht hat. Aber es stehen uns noch Schritte bevor. Und gerade in Deutschland, würde ich sagen, wäre ich sehr froh, wenn wir auf das Jahr 2030 hin wesentliche Schritte tun könnten. Denn ich bin überzeugt, evangelische und katholische Christen waren in der Geschichte nie mehr so nahe beieinander wie am Augsburger Reichstag. Und die Confessio Augustana war keine Schrift zur Abgrenzung, sondern war der letzte Versuch, die Einheit doch noch zu retten, dank des großartigen Bemühens von Philipp Melanchthon. Also ich habe den Eindruck, 2030 sollte man zumindest so intensiv begehen wie 2017.
Die Begegnungen evangelisch-katholisch, katholisch-evangelisch signalisierten zuletzt eine starke Nähe, auch in theologischen Fragen zueinander zu kommen. Im Bereich der Ethik hat man den Eindruck, sind manche Dinge ganz leicht, weil wenn es um gesellschaftliches Engagement geht, ist die Nähe da. Aber genau auf ethischem Gebiet zeichnen sich neue Unterschiede ab. Jedenfalls werden sie aus katholischer Sicht so bewertet. Wie können Sie uns helfen zu verstehen den Diskurs in der katholischen Kirche?
Ich glaube nicht, dass das spezifisch katholisch ist. Es war eine gegenseitige Vereinbarung in Hildesheim, dass man zunächst miteinander redet bei ethischen Herausforderungen. Und wir haben diese vor allem im Bereich der Bioethik. Ja, neuerdings wieder eine Differenz zwischen EKD und Bischofskonferenz. Das finde ich eigentlich schade. Warum man nicht vorher miteinander redet und eine gemeinsame Lösung in ethischen Fragen sucht, weil wenn die christlichen Kirchen in Europa zu den grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens und gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht mit einer Stimme sprechen können, wird die christliche Stimme in Europa immer schwächer. Und das dient meines Erachtens nicht der Ökumene. Und da denke ich schon, das Losungswort der Ökumene im vergangenen Jahrhundert, in den 70er, 80er Jahren, hieß Glaube trennt, Handeln eint. Heute müssen wir ein bisschen das Gegenteil sagen. Wir haben sehr viele Glaubensfragen vertiefen können. Es sind aber neue Differenzen auf ethischem Gebiet herausgekommen. Denen müssen wir uns auch stellen, wie das die neue Schrift über Gott und die Würde des Menschen getan hat. Das ist ein ganz guter Anfang, der müsste meines Erachtens weitergehen. Denn je mehr wir in diesen gesellschaftlichen Herausforderungen auch gemeinsam reden können, umso mehr finden wir auch unter den Christen wieder zusammen.
Frage an den evangelischen Theologen. Wie bewerten Sie das ökumenische Glas? Halb voll, halb leer?
Nein, Ich würde auch sagen, das ist in den allermeisten Fragen, wie Sie das gesagt haben, also wer wollte auch solchen Ökumene-Experten widersprechen, ist es tatsächlich inzwischen dreiviertel voll. Ich meine, es gibt einzelne Gläser, vielleicht kann man das so als Glasbatterie beschreiben, nicht als leere Flaschenbatterie, sondern als unterschiedlich volle Glasbatterie. Es gibt natürlich Fragen, wenn man mit einer evangelischen Pfarrerin verheiratet ist, Zulassung der Frauen zum geistlichen Amt, wobei man ja auch nüchtern sagen muss, alle Theologie hat mit der Hierarchisierung von theologischen Fragen zu tun. Nicht alle die Gläser, also insofern ist mein Bild nicht so besonders gut, nicht alle Gläser stehen auf derselben Ebene, sondern es gibt sozusagen Gläser, die stehen ganz weit oben und es gibt Gläser, die stehen unten. Es gibt, glaube ich, das muss man sagen, aber wenn Theologie Spaß macht und mir macht Theologie Spaß, ist das ja keine Defizitanzeige. Also dass es noch ökumenische Aufgaben theologische gibt, kann ich verstehen, dass das jemand, der jetzt sich danach fragt, wie ist denn das in meiner konkreten Ortsgemeinde ärgerlich findet oder auch so ein bisschen für Quisquilien fragen hält. Aber ich finde das eine Herausforderung an den theologischen Sachverstand, dass es noch große Fragen gibt, an denen zu arbeiten ist. Und man nicht den Eindruck hat, alles schon erledigt. Bei den ethischen Differenzen frage ich mich, ob das nicht ein Zwischenzustand ist, weil mein Eindruck ist, katholische Kirche pluralisiert sich in einem mich manchmal verwundernden Maße. Also wie inzwischen katholische Amtsträger einander angreifen, das ist eigentlich nicht schön. Und also insofern habe ich den Eindruck, die ethische Pluralität, ich meine, man sieht die ja schon, wenn man hört, wie im Augenblick zur Frage bei der Organspende, welche Lösung, da merkt man ja schon, ganz katholische Abgeordnete vertreten sehr unterschiedliche Positionen. Insofern befürchte ich, werden wir relativ bald vor der Herausforderung stehen, die haben Sie ja aber beschrieben, wie können wir in der Pluralität der Stimmen, die eine Stimme sichtbar machen. Also was ist die legitime Form von Vielfalt, mit der man schon deswegen leben muss, weil viele ethische Probleme ja unglaublich unübersichtlich sind. Und was ist aber das, wo man antworten muss? Also natürlich möchte jemand, der die Frage stellt, sollen wir die Herz-Lungen-Maschine weiterlaufen lassen oder nicht, keinen langen Vortrag darüber hören, sondern möchte eine begründete Hilfe für die Antwort ja oder nein. Also davon könnte aus Kliniken berichtet werden. Also insofern denke ich, es wird immer deutlicher werden, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, gleich sind. Was mir als Drittes noch ganz wichtig ist, dass wir das, was schon erreicht ist, nicht immer wieder vergessen. Also das ist so eine ganz merkwürdige Geschichte. In Hildesheim haben wir uns dazu verabredet, dass wir in den Gottesdiensten der anderen der jeweiligen Schwesterkirche gedenken wollen. Also ich stelle immer wieder fest, wenn ich selber Gottesdienste besuche, passiert gar nicht. Und wenn ich das jetzt selber mache, fragen mich Leute, ist ja eine sehr interessante Idee, wie kommen Sie denn da drauf? Dann sage ich, ja, haben wir uns zu verabredet. Also neben dieser Ebene, dass Theologen das lesen sollten, was vorhergehende Generationen geschrieben haben, gibt es auch noch so eine Ebene, dass man zu Verabredungen steht. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine ökumenische Aufgabe. Also zur Verabredung, wie man mit den eucharistischen Elementen umgeht in der evangelischen Kirche. Also dass so eine Kultur der gegenseitigen Sensibilität und Rücksichtnahme entwickelt wird. Und ich habe, als ich Student war, wir haben ja so schreckliche Studentenerfahrungen schon gehört, ich erzähle vielleicht mal eine, wo ich im Nachhinein merkte, dass ich zu vorschnell mit meinem Urteil war. Als ich Student war, wurde hier in München vorgestellt, auch natürlich wieder Herder Verlag, der Rahner Friesplan. Und der sagt ja, man soll sich fragen, wenn man eine ökumenische Differenz deutlich macht, muss die um des Evangeliums willen klargelegt werden oder ist das eine theologische Streitfrage, über die wir wunderbar ein Seminar halten können oder uns einen Abend unterhalten können, die aber keinen kirchentrennenden Charakter hat. Und das fand ich damals als Student gar nicht besonders sinnvoll und dachte, das ist so ein Verzicht auf den intellektuellen Streit. Und inzwischen merke ich, das ist ein sehr kluger Ratschlag. Also das ist ein sehr erfahrener Ratschlag, da merkt man, den haben damals schon etwas ältere, ich war ein junger Student, das waren schon ältere Kollegen und das ist ein Ratschlag, den man tatsächlich für die Ökumene auch verwenden kann und der besonders Theologen betrifft. Ist das jetzt wirklich eine kirchentrennende Differenz oder ist es eine Streitfrage, die in der einen oder anderen Form in der Kirche Jesu Christi immer schon herrschte? Ich habe das vorhin über augustinische Theologie gesagt. Vielleicht, weil ich mich eben mit Antike beschäftige, habe ich den Eindruck, viele Fragen sind, die in der Reformationszeit streitig werden, sind vorher einigermaßen so in der einen Kirche gehalten worden. Und das hilft einem nicht furchtbar viel, wenn man so eine historische Erkenntnis hat für gegenwärtige Fragen des ökumenischen Miteinander, aber macht deutlich, dass man sich wirklich überlegen sollte, hat es die Relevanz, der du ihr im Augenblick zumutest? Und da merkt man, da gibt es in der Amtsfrage sicher Sachen, aber ob es wirklich ethische Fundamentaldifferenzen gibt, das weiß ich nicht. Also da zweifle ich im Augenblick sehr daran. Und die Schrift, auf die Kardinal Koch angespielt hat, hat das auch nochmal gesagt. Es ist vermutlich vieles eine Frage der Debattenkultur.
Ratschläge für die Ökumene sind gefragt. Der Theologe und Psychotherapeut, welchen Ratschlag haben Sie für das ökumenische Miteinander?
Also ich kann mich eigentlich nur dem anschließen, was hier gerade gesagt worden ist. Ich habe eben ja schon mal gesagt, ich glaube in der Praxis, wie wir mit Christen umgehen, meine beglückendsten ökumenischen Erfahrungen sind, wenn ich zusammen mit evangelischen Christen bete und wenn wir zusammen ein geistliches Anliegen haben oder wenn es darum geht, wie können wir den Glauben weiterbringen. Meine Frau macht zurzeit so Alpha-Kurse evangelischen Freunden und die Alpha-Kurse sind eigentlich anglikanisch, sind gar keine katholische Tradition. Meine Frau ist eigentlich katholisch, aber da geht es ja um das Wesentliche des Christentums. Das ist auch überhaupt nicht irritierend. Von daher finde ich viele Fragen, da schließe ich mich vor allem auch Professor Markschies an, was er eben gesagt hat, aber auch Kardinal Koch, sind in der Praxis gar nicht mehr so relevant. Und je mehr etwas wirklich existenziell gedeckt ist, desto echter ist es auch. Ich möchte auch nochmal sagen, weil Professor Markschies immer sagt, er muss hier die Universitätstheologie verteidigen. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich was gegen die Universitätstheologie habe. Ich habe viel von ihr profitiert und bin befreundet mit vielen Theologieprofessoren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen pass pro toto, was ich sage, denn dieses Sprachproblem ist ja nicht nur in der Universität, sondern es ist auch an der Basis da. Und wenn Professoren wie Professor Markschies sich in die gesellschaftlichen Debatten auch so aktiv einmischt, dann finde ich, besteht auch gar nicht die Gefahr, dass man abgehoben ist. Ich würde, um das auf ein Stichwort zu bringen, vielleicht sagen, vielleicht wäre es gut, wenn Theologie sich ein bisschen subsidiärer verstehen würde. Also ein bisschen hilfreicher für sozusagen die Basis. Als Hilfe für uns ganz normale Christen, unseren Glauben besser zu verstehen, tiefer zu leben, vitaler unser Christentum zu vertreten und auch, Stichwort von Kardinal Koch nochmal, missionarischer sein zu können. Christen, die denken, der Glaube ist nur etwas für mich und das gönne ich anderen gar nicht, der ist so schön, sind keine Christen. Und deswegen finde ich, ist das Missionarische unmittelbar dabei. Das muss jetzt nicht primitiv missionarisch sein, dass man allen, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein, sondern dass man respektvoll im Dialog steht mit Menschen, wobei ich immer wieder da die Erfahrung mache, jetzt auch nochmal geweitet über Ökumene hinaus, dass ich von vielen meiner atheistischen Freunde glaube, dass, also, Wenn die nicht in den Himmel kommen, dann ist das nicht der liebe Gott, an den ich glaube. Die so uneigennützig sind und wirklich, und es gibt ja auch wie Karl Rahner, ich habe meine Diplomarbeit über Karl Rahner, die Gotteslehre bei Karl Rahner geschrieben, Karl Rahner ist mir da sehr nah. Karl Rahner spricht mal von Atheismus aus Respekt vor Gott, wo er sagt, dass es auch Menschen gibt, denen dieses Geschwätz, was manchmal auch Christen über Gott machen, einfach zu viel ist und die sagen, das, was ich da meine, das ist nicht das, worüber so viel geschwätzt wird. Das ist einfach das, und da kommen wir vielleicht wieder an den Begriff des Mystischen. Das, was ich erfahre, was ich persönlich erfahre, was dazu führt, dass ich innerlich umkehre, was dazu führt bei meinem Großonkel, dass er bereit ist, sein Leben einzusetzen gegen Hitler, was dazu führt, dass jemand sich für Flüchtlinge einsetzt, was dazu führt, dass er sich in der gesellschaftlichen Debatte auch gegen Widerstände einsetzt, wo es Fremdenfeindlichkeit heute wieder gibt, all diese Dinge, die da hochkommen und die auch Mut für Christen voraussetzen. Und da ist Ökumene eben so wichtig, dass wir sehen, dass evangelische Christen, katholische Christen zusammen in dieser auch gesellschaftlichen Auseinandersetzung stehen. Und damit das Bild des Christentums in der Gesellschaft wieder etwas mehr zum Leuchten bringen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man vom Christentum spricht, dann wirkt es immer so wie ein Objekt, auf das Mann schaut, Frau schaut, auf das wir schauen. Wir haben heute Abend sehr persönliche Antworten erlebt, die ich gar nicht zusammenfassen kann, aber ich möchte Ihnen noch ein Zitat eines Theologieprofessors mit auf den Weg geben, Trutz Rentorf, Theologieprofessor in München. Er hat sich mit der Zukunft des Christentums auch beschäftigt und Folgendes formuliert: Das Christentum hat die Mission, Statthalter des Vertrauens in eine Zukunft zu sein, auf die wir, obwohl sie im Einzelnen ungewiss ist, im Ganzen doch in der Zuversicht des christlichen Glaubens zugehen dürfen. Ich denke, von diesem Geist war unsere Debatte heute Abend geprägt, und so wenige Tage vor Weihnachten darf das die Ermutigung sein, die uns von heute an hier begleitet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Gespräche, für die hier auf dem Podium.